Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Immer wieder mal, wenn etwas besonders langsam läuft oder ein ewiges Hin und Her aus den Bundesländern Entscheidungen verlangsamt wird, über den Föderalismus gestritten. Auch jetzt gerade wieder in der Pandemie. Zu umständlich, zu kompliziert, zu langsam. Und außerdem macht dann am Ende sowieso jedes Bundesland, was es will. So die Vorwürfe. Kann er also weg, der Föderalismus, oder ist er doch wichtig für die Republik? Will ich wissen, und das heute deshalb, weil heute die 1000. Sitzung des Bundesrates stattfindet, über den die Länder ja an der Gesetzgebung mitwirken, und bin verabredet mit der Politikwissenschaftlerin Natalia Behnke. Sie ist Professorin an der TU Darmstadt, wo sie den Arbeitsbereich öffentliche Verwaltung leitet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Knapp gefragt, kann er weg, der Föderalismus?
Unter keinen Umständen.
Bisschen mehr Antwort bitte.
Also erstens mal kann er gar nicht weg, weil er nicht weg darf, weil er im Grundgesetz mit der Ewigkeitsklausel gesichert ist. Und zweitens wären wir auch gut beraten, mit dem Föderalismus weiterzuleben, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Und ich versuche es mal kurz zu machen. Also der Föderalismus ist gut für uns als Bürger, weil er unsere individuelle Freiheit sichert, indem er politische Macht begrenzt und Checks and Balances etabliert. Der Föderalismus ist gut, weil er zu einem Policy-Lernen beiträgt, weil Länder unterschiedliche Lösungen implementieren, sich beobachten und das Bessere übernehmen. Die Bürger sind näher an den Regierten, an den Regierenden dran in den Ländern und haben mehr Einfluss, auch mehr Identifikation. Aber das Allerwichtigste, und das ist vor allem in Deutschland so, und da spielt der Bundesrat eine ganz zentrale Rolle, ist, über den Föderalismus wird ein breiter gesellschaftlicher Konsens in Deutschland hergestellt, den wir dringend brauchen.
Warum ist das dann eigentlich so, dass Deutschland föderalistisch aufgebaut ist und, sagen wir, Frankreich ja eher zentralistisch?
Historische Zufälle letztlich. Also da können Sie bis ins 14., 13. Jahrhundert in Deutschland zurückgehen und finden dort Vorläufer des Föderalismus in Zusammenschlüssen zwischen Städten. Aber im Endeffekt waren es, würde ich mal sagen, zwei historisch entscheidende Momente. Das war die Reichsgründung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo sich tatsächlich die kleineren Fürstentümer durchgesetzt haben gegen eine Hegemonie von Preußen. Auch hier wieder das Element der Machtbegrenzung und dann natürlich die ganz klare Entscheidung der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, wir wollen nie wieder irgendjemanden haben, der alleine und ungehindert fatale Entscheidungen treffen kann. Und beides waren sehr kluge Weichenstellungen.
Sie haben gesagt, der Bundesrat ist wichtig, der ja heute zum 1000. Mal tagt. Ist ja noch ein paar Jahrzehnte her, da war das alles eindeutig. Da gab es die sogenannten A-Länder, die waren SPD-regiert, und die B-Länder, die waren CDU-regiert. Die Zeiten sind bekanntlich vorbei. Man muss immer mal gucken, welche Parteien eigentlich in welchem Bundesland regieren. Und der Bundesrat, also die Länder, konnte auch über den Einfluss nehmen auf die Gesetzgebungsverfahren, weil es zustimmungspflichtige Gesetze gibt. Aber die Zahl dieser Gesetze, die hat sich verringert. Und eben das mit den A- und den B-Ländern ist auch nicht mehr so. Machen wir doch mal eine Liste. Was spricht denn heute für den Bundesrat?
Also die Zahl der Gesetzgebung, der zustimmungspflichtigen Gesetze hat sich verringert. Das ist richtig, allerdings nicht dramatisch. Wir waren vor der Föderalismusreform 2006 bei etwas über 50%. Wir sind jetzt im Schnitt so bei, naja, ungefähr um die 40%. Zweitens, der Bundesrat ist nicht nur bei zustimmungspflichtigen Gesetzen wichtig, sondern bei allen Gesetzen und auch bei allen Rechtsverordnungen und bei EU-Gesetzgebung. Das heißt, überall dort bestimmt der Bundesrat mit. Und im Bundesrat sitzen ja nicht die Landtage, sondern sitzen Vertreter der Länderregierungen. Und was man auch noch dazu mit ins Bild holen muss, ist die Arbeitsteilung im deutschen Föderalismus. Die Länder vollziehen Gesetze. Das heißt, die Länder sind die Experten in Fragen, wie funktioniert Verwaltungsvollzug. Und diese Kompetenz in den Fragen, wie funktioniert Verwaltungsvollzug, speisen sie über ihre Beteiligung im Bundesrat bereits antizipierend in Gesetzgebung ein. Und dadurch wird die Gesetzgebung natürlich qualitativ besser. Und was total interessant ist im Bundesrat ist, Sie haben recht, wir haben die A-Länder, wir haben die B-Länder, wir haben inzwischen auch G-Länder. Naja, und die anderen, die da noch so rumspringen, die FDP und die AfD und die Linken, die müssen mal gucken, wo sie sich einsortieren. Und es ist unübersichtlicher geworden und das ist für manche vielleicht auch mühsam. Aber es ist andererseits so, dass wir auf die Weise viel breitere und weniger parteigebundene Sachkoalitionen schmieden. Und ich denke, auch das ist letztlich ein Pluspunkt, vor allem wenn man bedenkt, dass die politischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, tendenziell komplizierter werden und komplexer und sich nicht mehr so eindeutig entlang von Parteilinien gruppieren lassen.
Also Sie sehen das, was viele Bürger als sehr anstrengend und sehr langsam und als gegen den Föderalismus sprechend empfinden, eben gerade als dessen Vorteil.
Genau das. Natürlich ist langsam mühsam und natürlich ist Unterschiedliches zu verstehen oder zu akzeptieren, erfordert eine große Toleranz. Aber ich denke immer, je länger, je mehr ist der Föderalismus eigentlich die angemessene institutionelle Form, einen Staat zu organisieren, um mit den eben auch sehr komplexen und interdependenten Politikproblemen angemessen umzugehen. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem, dass wir als Bürger uns irgendwie klare Institutionen und Prozesse und auch klare Lösungen wünschen, aber die sind nicht geeignet, um die komplizierten Probleme zu lösen, die wir haben. Und um dieser Komplexität auch, sagen wir mal, in der ganzen Mehrebenenarchitektur mit der Europäischen Union und mit den internationalen Organisationen, grenzüberschreitende Problematiken haben wir zuhauf, um das abbilden zu können, brauchen wir komplexe Institutionen. Und dann wird das Ganze natürlich unübersichtlich und es wird langsam. Aber das liegt in der Natur der Sache und es funktioniert aber im Endeffekt besser, als wenn wir irgendwie eine Steuererklärung auf einer Serviette machen können und einer allein entscheidet. Das klingt erstmal toll, aber im Endeffekt funktioniert es halt nicht.
Hat die begeisterte Anhängerin des Föderalismus und auch des Bundesrates, der Länderkammer, denn nicht irgendwo einen Tropfen Wasser, den sie in den Wein gießt? Also die Frage an die Expertin für die öffentliche Verwaltung, wo verstehen Sie die Länderhoheit denn nicht?
Ja, also ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, wobei das nicht zu Ende gedacht ist. Ich frage mich, ob die Länder wirklich überhaupt Gesetzgebungskompetenzen brauchen. Es sind ja nicht mehr viele, die noch übrig geblieben sind. Und die wichtigste Gesetzgebungskompetenz der Länder ist im Bildungsbereich. Und das führt zu viel Unmut, zu viel Kleinstaaterei, zu viel Nebeneinander. Da würde ich jetzt als begeisterte Föderalismusanhängerin auch wieder sagen, ist auch nicht so schlimm, dann habe ich halt verschiedene Schulbücher in verschiedenen Bundesländern, das überleben wir. Aber es ist auch andererseits kein Mehrwert zu erkennen. Also was ich vorher angesprochen habe, das lernende System ist im Bildungsbereich nicht erkennbar. Jedes Land macht wirklich, was es will und nicht nur das, jede neu gewählte Landesregierung schmeißt wieder alles über den Haufen. Also ich denke, dass wahrscheinlich im Bildungsbereich hätten wir ähnliche chaotische Zustände, selbst wenn wir keinen Föderalismus hätten. Aber das ist ein anderes Problem. Nein, was ich meine ist, die Stärke des deutschen Föderalismus liegt darin, dass die Länder im Vollzug verantwortlich sind.
Also.
Und also Gesetze umsetzen, zum Beispiel jetzt in der Pandemie den ganzen Infektionsschutz. Aber brauchen sie wirklich unbedingt autonome Gesetzgebungskompetenzen? Da bin ich mir nicht sicher.
Also pro und auch etwas kontra Föderalismus von Nathalie Behnke, Politikwissenschaftlerin an der TU Darmstadt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke ebenso und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Vormittag.
Ihnen auch.